Da muss ich erst mal nach Stockholm fahren, um zu lernen, dass Europe eine schwedische Rockgruppe ist. Aber dazu später mehr. Erst einmal hallo und ein herzliches Willkommen in die Reichweiten von Radio Dreieckland. Hier ist die Schwule Welle mit einer neuen Ausgabe des rosaroten Kaffeeklatschs.
Es wird wieder Kaffee geschlürft und getratscht im Studio. Und dazu haben wir die Heißgetränke und den Süßkram an unsere Themen angepasst. Das Motto heute, Kaffee o Kaka. Wie der Schwede zu Kaffee und Kuchen sagt.
Schwerpunkt wird der Rückblick auf den Eurovision Song Contest in Stockholm sein. Wir werden das Ergebnis diskutieren und Alex hat auch ein paar persönliche Eindrücke aus Schweden mitgebracht.
Genau, zuvor aber wollen wir Charlie Puth vorstellen, einen attraktiven, begnadeten Künstler aus den USA, eine echte Sahneschnitte. Aber wie beim ESC geht es natürlich auch hier nur um die Musik.
Ja, klar.
Natürlich. Ja. Okay. Ja, Dieter hat am vergangenen Freitag nämlich in München ein Konzert von Charlie Puth besucht und auch etwas Musikeindrücke und Infos mitgebracht.
Richtig. Garniert wird das Ganze dann mit einer bunten Mischung Musik, den Nachrichten und natürlich den Veranstaltungshinweisen. Für euch heute im Studio der Dieter.
Der Alex.
Der Hartmut und als Gast
der Udo.
Hallo.
Hi. Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns während der Sendung erreichen könnt.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Genau, ruft uns an, denn wir sind nur einen Anruf von euch entfernt, wie Charlie Puth das ja auch so schön singt. Charlie Puth hier bei der Schwulenwelle auf Radio Dreieckland 102,3 Megaherzchen. Und ich hab ihn live gesehen, in 3D, in Farbe.
Im Kino?
Nein, in echt, in München war das.
Und wer ist das Charlie Puth?
Ja, gerade eben haben wir ihn ja schon gehört, dass der ein oder andere mag dieses Liedlein auch schon mal im Radio gehört zu haben, Charlie Puth. Ja, das ist ein junger Mann aus den USA. Um genau zu sein, kommt er da aus der Nähe von New York.
New Jersey, genau.
Echt, genau. spricht also ein verständliches Englisch. Ist ein Singer-Songwriter, hat also die meisten seiner Lieder, die jetzt eben auch auf dieser neuen CD rausgekommen sind, aus seiner ersten CD selbst geschrieben, hat auch schon für viele andere Stars Musik geschrieben und hat auch mehrere Duette gesungen mit verschiedenen Leutchen, eben zum Beispiel auch mit Wiz Khalifa hat er einen weltweiten Nummer 1 Hit gehabt, mit See You Again, mit Marvin Gaye, da hatten wir ja letzte Sendung auch schon mal drüber gesprochen.
Stimmt,
das war allerdings nicht der, also mit dem hat er kein Düt gesungen, das wäre schwierig, aber er hat über Marvin Gaye ein Lied geschrieben und hat das mit Meghan Trainor zusammen gesungen.
Die haben sich auch nie erlebt, glaube ich.
Nein. Also das Konzert, was ich da besucht habe, das war in München, in Köln, in Hamburg, in Berlin, ist er in Deutschland aufgetreten zum ersten Mal. Das Konzert habe ich, glaube ich, schon im Februar habe ich mir die Karten gekauft und dann wurde es wenige Wochen später in einen anderen Saal verlegt, vom Strom mit 180 Plätzen ins Technikum mit 750. Und das Ding war dann auch bald ausverkauft. Also hat sich dann irgendwie schon rumgesprochen. Ich habe nicht ein einziges Plakat gesehen. Das ist ein totaler Insider-Tipp. Ich war auch eine Stunde vor Vorstellung, vor Aufführung oder vor Konzertbeginn dort, aber ich bin trotzdem nur im hinteren Drittel der Halle gelandet im Endeffekt. Um 21 Uhr ging es los mit einer schottischen Vorgruppe, deren Namen ich zu Recht vergessen habe. Die Frontfrau war so eine Marilyn Monroe für Arme und sie hat dann so eine halbe Stunde gesungen. Das war halt, war halt angestrengt oder bemüht, wie man so halt so Vorgruppen über sich ergehen lassen muss. Dann wurde nochmal umgebaut und dann gab es nochmal eben knapp 2 Stunden Konzert von Charlie Puth. Die Band, die er dabei hatte, die bestand eigentlich nur aus einem Drummer, einem Bassisten und einem Gitarristen und er saß am E-Piano.
Ja, also kein Background-Sänger oder so, die hat man ja normalerweise.
Ja, normalerweise sind die ganzen Lieder von ihm auch eben mit sehr viel Musik-Background unterlegt. Nee. Das war aber auch gar nicht nötig, das hat nämlich das Publikum erledigt. Die haben den Text alle gekonnt. Und wenn er dann halt wollte, dass das Publikum übernimmt und ein bisschen lauter singt, dann hat er einfach mal kurz rüber gelinst so von seinem Piano aus und dann haben die Leute ihn losgebrüllt.
Und wie war es so mit der Show? Wurde auch was geboten?
Da waren außer ein bisschen Licht und ein bisschen Nebel eigentlich nichts. Das war total pur. Und das ist auch ganz typisch er. Er kam also nur mit einem schlabbrigen grauen T-Shirt. Na gut, eine Hose hat er auch angehabt. Okay, also Jeanshose und eben so schlappriges graues T-Shirt an, kam der auf die Bühne und der genügt sich einfach selber. Und der lebt für die Musik und der ging auf in dieser Musik, ist eigentlich ein total schüchterner Typ, aber ein Vollblutmusiker. Also gerade auch wenn man bei YouTube mal so ein paar Clips anschaut, wo er Interviews gibt und dann los singt und oder der macht auch so Beatboxing, so und so, ich kann das nicht. Hat auch in einer Nummer, hat er das auch im Konzert gemacht. Da hat er den halben Schlagzeuger ersetzt sozusagen dabei und hat auch ein Lied gespielt, bei dem er gesagt hat, das ist leider nicht von ihm, das ist von XY, kannte ich nicht. Das Lied hat er heute gehört, das fand er so toll, das wollte er unbedingt mal spielen. Also es ist irre. Er hat auch sich einen Spaß draus gemacht, die Intros der Songs so ein bisschen zu verstecken, zu maskieren, dass man nicht gleich erkennt, was jetzt gespielt wird. Und hat sich dann diebisch gefreut, wenn dann die Leute es kapiert haben, wenn er dann halt eben so eingeschwenkt ist in die musikalische Fassung, die man dann erkannt hat, dass es jetzt das Lied wird. Ne? Dann haben da die hauptsächlich jungen Mädchen losgebrüllt. Aber er hat also auch mit dem Publikum etwas interagiert, jetzt nicht so wahnsinnig viel, also ist auch nicht so irrsinnig auf die Leute eingegangen, sondern hat halt eben da ja sein Konzert gegeben. Das war für ihn das Wichtigste, hat ein bisschen was erzählt, zum Beispiel, dass er eben an dem Tag im Hotel sich hat eine Massage geben lassen, weil er sitzt immer so krumm auf dem Hocker da vor dem Piano und dann kriegt er halt Muskelverspannung und deswegen hat er sich also die Beine massieren lassen wollen, hat sich Massage geben lassen und das war für ihn etwas irritierend, weil in Europa diese Massagen wohl anders gegeben werden, als er es gewohnt war. Ihm wurde nämlich ein kleines Mini-Stückchen Stoff gegeben, was er anziehen sollte und er hat es erst nicht kapiert, was das sein soll, so ein kleines Säckchen. Was soll ich damit? Und dann wurde ihm erklärt, ja, das ist eben ein Männertanga, den er sich anziehen sollte. Und da war er dann sehr verblüfft, aber also er hat das dann wohl gemacht und hat dann die Massage genossen. Und diese kleine Exkurs endete dann halt eben mit den Worten, tjo, Leute, das war mein Tag, wie war euer?
Und du sagst, er spielt Klavier und singt auch noch dabei?
Genau, gleichzeitig. Ah, ja. Also der hat auch keine Notenblätter oder sonst was da gehabt. Ne? Also der spielt das alles freihändig. Klar, das meiste stammt von ihm. Es wäre schlimm, wenn er das nicht könnte. Aber er spielt das auch anders als auf der Platte. Einfach weil auf der Platte oftmals Streicher oder so andere Instrumente drauf sind. Das wurde halt jetzt alles weggelassen sozusagen oder ersetzt durch die anderen Instrumente. Er musste sehr viel mehr singen auch, weil er einige Duette hat, hat er aber trotzdem halt alles dann komplett selber gesungen. Aber das war für ihn schon nicht unanstrengend. Also ist dann schon auch ins Schwitzen gekommen, obwohl der jetzt nicht getanzt hat, nicht gezappelt, kein gar nichts. Aber der hat mit solcher Inbrunst gesungen, dass man einfach wirklich gemerkt hat, das ist für ihn A, körperlich anstrengend und B, aber halt eben auch sehr intensiv das Ganze. Für die Stimme hat er zwischendurch einen Tee getrunken.
Und das ist jetzt seine erste Tournee hier in Europa?
Das ist die erste Tournee in Europa, genau, in den USA war er schon und in Deutschland war er jetzt eben zum ersten Mal. Hat auch so ein bisschen damit kokettiert, dass er ja auch zum Teil einen deutschen Namen hat. Er heißt nämlich eigentlich bürgerlich Charles Otto Puth Junior. Und da hat er halt eben das Publikum gefragt, ob die Leute wissen, dass er ja eigentlich auch einen deutschen Namen hat. Und dann schrien alle, Otto! Also das Publikum war sehr gut informiert. Und als allerersten Titel hat er gleich angefangen mit Marvin Gaye, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und damit ihr wisst, von was wir da reden, spielen wir doch jetzt vielleicht mal Marvin Gaye.
Ja, ich muss zugeben, den Namen kannte ich bisher auch noch nicht, aber die Lieder waren mir total geläufig. Also ihr hörst ja wirklich so rauf und runter im Radio.
Genau, das ist so schöne Happy-Musik, Feel-Good-Musik, die der Mann macht. Er hat so eine Jazz- und Jazz-Background übrigens auch, da er also schon eben in Jugendjahren, er ist ja jetzt irgendwas so Anfang 20, aber als er Teenager war, ist er halt auch nachts in einen Jazzclub in eine größere Stadt gefahren und hat da halt eben am Piano gespielt und das eben dieses Vollblutmusiker-Ding, das merkt man ihm halt schon total an. Dieses Marvin Gaye war in Deutschland auch sehr, sehr erfolgreich und war das erste Lied, was er gebracht hat. Die Zugabe war dann One Call Away und er schloss dann letztlich so mit See You Again, dem weltweit erfolgreichsten Hit. Können wir nachher vielleicht auch nochmal kurz reinhören. Oder willst du jetzt, Chef der Mission, spiel mal kurz an.
Ja, wir haben ja noch was.
Genau. Diese Kopfstimme, ja, das hat sich live auch eben total interessant angehört, weil er natürlich da auch mit unglaublich viel Power rein muss, dass das dann eben auch so rauskommt. Und die weiblichen Teenager haben dann also auch kräftig mitgesungen. Das war dann ja auch schon die Frequenz. Die waren ja schon ganz gut getroffen.
Nur die weiblichen?
Ja, es waren auch einige männliche Teenager da. Es waren auch ganze Familien da. Aber also der allergrößte Teil war tatsächlich eben weibliche Teenager. Ich würde mal sagen so 75-80%. Und anderes Publikum setzte sich dann eben auch aus eindeutig Jungschwuppen zusammen. Ihr habt ja so also einige Herrschaften gesehen, die ein leuchtendes Glitzern in den Augen bekamen, wenn sie nach vorne auf die Bühne geschaut haben. Da gab natürlich auch eben ganz, in Anführungszeichen, normal, bitte schlagt mich jetzt nicht, normale Leute, eben Papa mit ihren Töchtern oder sowas, oder auch eben ganze Familie stand zum Beispiel vor mir. Und ja, die Duette, die hat er alleine gesungen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Also mit Meghan Trainor gibt es ja eins, eben mit Wiz Khalifa, mit Selena Gomez. Aber das hat er auch ganz gut hingekriegt, obwohl er alleine war, weil im Zweifelsfall einfach das Publikum die mitgesungen hat und die entsprechenden Textzeilen dann halt eben übernommen hat. Die neue Single, die ist jetzt We Don't Talk Anymore. Die ist übrigens schon geleakt worden, bevor es eigentlich die CD gab. Ist das schon mal irgendwo durch irgendein Türchen rausgeschlüpft und hat sich schon in Download-Charts platziert, bevor das Ding überhaupt erschienen ist. Aber jetzt ist sie ganz offiziell draußen. Und da haben wir leider jetzt nicht die Live-Version zur Verfügung. Die war eben auch nochmal ganz anders aufgebaut mit einer Beatbox-Abteilung drin und mit sehr viel jazzigen Elementen auch. Und natürlich mit ohne Selena Gomez, weil die war ja nicht da. Da hat er dann eben alles alleine gesungen, respektive mit Hilfe des Publikums. Ja, und wenn ihr mich jetzt fragt, hat sich das gelohnt, dahin zu fahren, mitten in der Nacht dieses Konzert zu hören.
Ich habe eine Theorie, glaube ich.
Ja, was würdest du denn denken?
Du würdest nie wieder hingehen.
Ich würde am liebsten nicht wieder weg. Ja, also wenn ihr die Chance habt, jetzt ist er allerdings halt aus Deutschland schon wieder weg. Aber wenn es in Zukunft noch einmal ein Konzert gibt, wahrscheinlich wird es dann in größeren Hallen sein. Hat auch seinen Reiz. Es war natürlich für mich jetzt schön, dass es relativ nah war und man nah dran war an der ganzen Geschichte. Also Charlie Puth, den Mann muss man sich merken. Und wir reden jetzt nicht mehr weiter. We don't talk anymore, sondern wir hören jetzt genau diesen Titel von Charlie Puth und Selena Gomez.
Roman Lob mit Standing Still, ein Eurovision-Beitrag. Und wenn wir bei Eurovision und Standing Still sind.
Stillstand.
Ich meine, man muss es positiv sehen. Wir haben erfolgreich unseren letzten Platz verteidigt.
Das ist das einzige Positive.
Ja, Roman Lob war übrigens der letzte deutsche Eurovision-Teilnehmer, der uns eine einstellige Platzierung eingebracht hat. Das ist auch bitter, oder?
Platz 8, ja. Platz 8, da träumen wir heute von.
Und zwar 2012 in Baku. Vom Romanlob hat man ja dann lange Zeit gar nichts mehr gehört. Er hat zwar immer schön auf Facebook gepostet, dass er jetzt wieder was aufnimmt, aber so richtig...
rausgekommen ist es nicht.
Rausgekommen ist noch nicht wirklich was. Also gut, er hat noch ein Album rausgebracht. Aber was ich jetzt gelesen habe, was ganz interessant ist, er wird ab Oktober der männliche Hauptgesangssolist am Berliner Friedrichstadtpalast sein, also bei einer großen Revue. Mhm. Das wäre für mich vielleicht mal ein Grund, nach Berlin zu fahren.
Um was geht's denn in der Revue?
Das ist eine Revue, da geht's um nichts.
Ach so, Entschuldigung. Ist wie ein Musical, ne?
Nee, ist kein Musical, ist wirklich eine Revue. The Grand Show. Also eine Revue. Und interessant ist auch, dass, also der Roman Lob ist, glaube ich, nicht schwul, also da braucht man uns keine Hoffnung machen, aber die Kostüme sind von Jean-Paul Gaultier. Und ich glaube, der ist ziemlich warm. Aber von dem will auch... ich habe nichts gesagt. Ja, also auf jeden Fall, Roman Lob ist wieder im Geschäft. Was man von unseren deutschen Eurovision-Teilnehmern ja nicht wirklich sagen kann, oder? Was?
Ja, schade eigentlich, weil der Song war ja eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also mir hat er ganz gut gefallen, überraschenderweise.
Wie hieß der nochmal gleich?
Ja, hieß Ghost. Das gefiel mir natürlich besonders gut.
Sorry, ich hab's schon wieder vergessen. Und das war von Lenny Kravitz oder so ähnlich, ne?
So ähnlich. Jamie Lee.
Jamie Lee, genau.
Das war ihre Tochter, oder wie war das?
Ja, ja, die hat sie ja genauso wie die Lena von ihrem Nachnamen dann verabschiedet. Also aus der Lena Meyer-Landrut wurde dann irgendwann Lena und aus der Jamie Lee Kravitz wurde dann jetzt auch die
aus
Jamie
Lee. Aus gutem Grund. Wie? Aus gutem Grund.
Ja, weil es der Dieter nicht richtig aussprechen kann.
Im Grund lag es denn jetzt? Liegt es daran, dass Stefan Raab nicht mitgemacht hat, Alex?
War mir klar, dass diese Frage kommt. Aber wer in die deutschen Statistiken guckt und in die Erfolge, die wir schon hatten beim Eurovision Song Contest, gab es, glaube ich, mehr gute Platzierungen ohne Stefan Raab wie mit.
Na, sag mal, die Trefferquote war aber bei Raab sehr gut. Es gibt keinen einzigen Beitrag von ihm, der schlechter war als Platz 10.
Ja, ich glaube, es liegt nicht an Stefan Raab, sondern es liegt daran, dass sich in den Jahren nicht der NDR selber drum gekümmert hat. ohne Scheiß. Also ich habe so ein bisschen aus Insiderkreisen vom NDR gemerkt, dass, oder überhaupt bei der ARD, dass der Eurovision Song Contest eigentlich so eine heiße Kartoffel ist, die gern weitergereicht werden würde, aber es findet sich schlicht und ergreifend niemand, der sich drum kümmert. Mhm. Und deswegen bleibt es halt seit Jahren beim NDR und irgendwie ist da keiner so richtig mit ganzem Herzen dabei, auch wenn die da jetzt dabei sind, das vermutlich jetzt bestreiten würden, aber wie gesagt, mein Insider, der hat schon berichtet, dass das also wirklich ein ungeliebtes Kind ist. Und deswegen meine ich wirklich, wenn der NDR sich selber drum kümmert, kommt halt nichts Gescheites bei raus. Und wenn sie sich halt irgendwie extern Profis machen lassen, hießen sie Stefan Raab oder Brainpool oder sonst was, dann funktioniert halt. Also ich würde es nicht an der Person von Stefan Raab festmachen, sondern schlicht und ergreifend, wenn man Profis dran lässt, dann funktioniert's und wenn sie es selber machen, geht's in die Hose.
Aber das ist der letzte Platz, wie erklärst du das eigentlich? Ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, weil so schlecht war der Song ja wirklich nicht. Also ich hätte gedacht, ein Mittelfeldplatz ist auf jeden Fall drin. Aber dass man die so ganz hinten landen, das fand ich jetzt auch sehr ungerecht.
Sagen wir mal so, man muss das relativieren. Jetzt hat es uns zwar zweimal hintereinander mit dem letzten Platz erwischt, aber es ist ja so.
Norwegen ist da besser in der Statistik. Die haben noch mehr letzte Plätze.
Aber es ist ja schlicht und ergreifend so, dass wir auf dem letzten Platz gelandet sind, heißt nicht, dass alle Länder uns als schlechtestes Lied empfinden, sondern dass uns keiner besser wie den 11. Platz zugetraut hat.
Das stimmt ja gar nicht. Doch, das Publikum schon. Da gab es ja aus der Schweiz 8 Punkte. Vielen Dank an die Schweiz.
Ja, deswegen haben wir ja ein paar Punkte gekriegt. Genau. Nee, aber es ist ja so, es ist die Leute oder die Jurys und auch das Televoting wird ja immer von 1 bis 26 durch sortiert quasi. Und dann kriegen halt die ersten 10 kriegen Punkte. Und ab Platz, also die...
Ab Platz 11 gibt es halt nichts mehr.
Nichts. Und könnten wir überall auf dem 11. Platz gelegen haben und dann mit 0 Punkten rausgehen. Und ein anderer könnte immer auf dem 26. Platz gelandet sein bei den einzelnen Wertungen und einmal auf dem 10. und liegt vor uns. Also
ist das Leben.
Im Prinzip alle Platzierungen in der zweiten Hälfte der Tabelle, da würde ich jetzt nicht mehr sagen, ach, die waren besser wie die oder jene oder sonst was. Das ist einfach nicht mehr aussagekräftig.
Ja, trotzdem traurig und schade und demotiviert ein bisschen.
Also es wunderte mich nicht bei dem Lied und bei der Darbietung und bei der, ja, es war einfach unglaubwürdig gut gesungen, okay, das war auch das Einzige. Aber im Vergleich zu Lena Meyer-Landrut hat Jamie Lee Griffiths keinerlei Ausstrahlung. Es wird ein künstliches Püppchen, was aussah, als ob sie irgendwie rückwärts aus dem gelben Sack gezogen worden war.
Also ich hatte eigentlich gehofft, dass das Lied polarisiert, und polarisieren heißt, dass die einen es hassen und die anderen es lieben, und dann wären wir halt irgendwo im Mittelfeld gelandet. Aber, also mir persönlich gefällt dieser Manga oder Stil auch nicht, aber ich hätte gedacht, dass es halt irgendwie doch...
Ja. Ja, die Show, die beeinflusst sicher auch mittlerweile viele. Die hat ja mittlerweile Dimensionen angenommen, das ist ja schon atemberaubend. Also ich muss da sagen, ganz neidlos, Russland hat echt eine mega Show hingelegt.
Aber wenn ich mal überlege, aber mit was so optisch so war, es waren trotzdem viele Songs, da war viel weniger Show drumherum. Wir hatten immer diese Bäumchen noch, den Mond, der da aufgegangen ist.
Und was ich auch ganz sympathisch war, halt auch der schwedische Beitrag. Also genau, das ist ganz klein, ja, aber ein super Song.
Okay, bevor ihr jetzt euer Pulver verschießt, wir wollen gerade über diese Songs, wo man nachher noch... ich wollte jetzt noch ein bisschen die Wunden lecken, was Deutschland betrifft. Ich glaube, da sind wir jetzt durch. Also, oder ihr verdrängt das jetzt.
Haben wir ein Whisky hier, Alex?
Ich meine, noch kurz noch ein paar Worte zur Schweiz. Ich meine, wir haben ja auch viele Schweizer Hörer und wir werden ja auch über Radio grenzenlos gehört. Da können wir uns eigentlich die Hand geben. Die haben nämlich in ihrem Semifinale auch den letzten Platz gemacht.
Okay, ja, dann Schicksalsgemeinschaft.
Und wir sind nicht ganz alleine.
Ja, und man muss aber sagen, die Schweiz hat es zwar ein paar Mal die letzten Jahre nicht ins Finale geschafft, aber wenn sie im Finale waren, also das war vor 2 Jahren in Kopenhagen, da haben sie es dann immerhin mit Sebalter auf den, was der 13. oder 14. Platz, auf jeden Fall weit, weit vor dem, was wir die letzten Jahre fertiggebracht haben, der 13. Platz war es, geschafft. Also zu sehr über die Schweiz lästern, weil die fast nie ins Finale gekommen sind, brauchen wir auch nicht. Ich meine, wenn wir durchs Semifinale müssten,
da wären wir auch nie gelandet.
Also von daher können wir gemeinsam unsere Wunden lecken, und es besteht kein Grund, da jetzt irgendwie überheblich zu sein, zumal wir ja von der Schweiz immerhin 8 Punkte gekriegt haben.
Ja, gut, aber Platz 26 sind wir auch nicht überheblich.
Okay, aber ich denke, nach diesem Drama wieder mit dem letzten Platz wollen wir uns doch nochmal die Seele etwas streicheln.
Einen der zahlreichen ersten Plätze spielen.
Einen der zahlreichen. Und wir fangen mit meinem Favoriten an.
Deswegen, um etwas eben die Seele zu streicheln, unsere Lena von 2010.
Stimmt mit ab.
Satellite.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Vorsätzlich unsichtbar. Volker Beck übt Kritik. Besorgt. Gloria Viagra sieht radikalere Homophobie. Und erfreut. LGBT-Gemeinde begrüßt die Initiative des mexikanischen Präsidenten. Berlin. Nachdem die Bundesregierung für 2015 rund 220 Straftaten im Zusammenhang mit sexueller Orientierung angab, kommen an der Glaubhaftigkeit dieser Zahl nun Zweifel auf. Das Antigewaltprojekt Maneo gab zum Beispiel allein für Berlin im gleichen Zeitraum 259 Fälle an. Hinzu kommt, dass Gewalt aufgrund sexueller Orientierung in den Polizeistatistiken in aller Regel nicht als eigene Kategorie geführt wird. Beispielsweise werden sie zusammen mit anderen Fällen in die Themenfelder Hasskriminalität geführt. In Hamburg und Köln werden derartige Straftaten sogar überhaupt nicht erhoben. Außerdem ist die Dunkelziffer deutlich höher, weil viele Opfer, ähnlich wie bei Vergewaltigungen, sich gar nicht erst trauen, eine Anzeige zu erstatten. Grünen-Politiker Volker Beck kritisiert daher das jüngste Gesetz gegen Hasskriminalität, das von Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD im Sommer 2015 in Kraft trat. Homophobe Gewalt würde darin, wie er sagt, vorsätzlich unsichtbar gemacht. Berlin. Die Drag Queen Gloria Viagra, und das passt zur eben verkündeten Meldung, kritisierte jüngst, dass die Homophobie in Deutschland wieder zugenommen habe. Zitat: Früher wurde vielleicht gepöbelt, heute wird gleich zugehauen. Heute ist alles wesentlich aggressiver. Auch die politische Situation habe sich, so sagte Gloria Viacke anlässlich des Internationalen Tags gegen Homophobie, deutlich verschlechtert. Das läge vor allem an der AfD. Mexiko-Stadt. Mexikos Präsident Peña Nieto unterschrieb eine Initiative für eine Verfassungsänderung, um eine landesweite Anerkennung der Homo-Ehe in ganz Mexiko einzuführen. Anlässlich einer Veranstaltung des Internationalen Tages gegen Homophobie sprach sich der Präsident dafür aus, jede Art der Diskriminierung abzuschaffen. Bereits seit 2009 ist die gleichgeschlechtliche Ehe in der Hauptstadt Mexiko-Stadt gestattet. In 3 der 31 Bundesstaaten ist dies ebenfalls so. Ein 4. will in Kürze nachziehen. Kritik kommt von der katholischen Kirche. Der Sprecher der Erzdiözese Mexiko sagte wörtlich: Es scheint, dass der Präsident der internationalen Agenda dieser homosexuellen Lobby gehorcht. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Na, so macht U-Bahnfahren ja nochmal so Spaß, wenn Måns Zelmerlöw einen den Weg weist. Mitten in Stockholm, oder?
Ah, an der Schleuse.
An der Schleuse, oh, du hast aufgepasst.
Ja, ich war auch mal in Stockholm.
Ah, okay.
Da kommen ja die beiden, also dieser Fluss und der See und so, die kommen da irgendwie das Meer und das, alles kommt da zusammen.
Das See und das Meer, genau. Eben, und bei Flüssen eben kann man noch umsteigen, wenn man zum Globen will. Globen war eben die Arena, wo da die Veranstaltung stattgefunden hat. Und Globen kommt nicht von ungefähr, der Name, das ist wirklich eine Kugel, also eine Halle als Kugel. Ist mehr wie eine Halbkugel, also es geht unten schon wieder ein bisschen zusammen. Also es ist nur 3/4 Kugel vielleicht oder 2/3 Kugel.
Was wird da normalerweise gekugelt?
Alles Mögliche. Eishockey, Konzerte, also auch so eine...
Direkt nebendran ist ja die Tele2-Arena.
Die, ne? Tele2-Arena, die in eigenen Fußballstadion ist, das aber auch überdacht werden kann. Also von daher ideale Voraussetzungen. Da waren mehrere Hallen nebeneinander, da konnte man das Pressezentrum einrichten und so. Also nicht so eng wie es in Wien zum Beispiel war, in der Stadthalle. Also das war alles doch ein bisschen beengter. Und sie waren nicht zum ersten Mal in diesem Globen. Auch 2000 war der Eurovision Song Contest schon mal in diesem Gebäude. Und da haben 2 ältere Herren, die jetzt noch älter sein dürften, gewonnen. Kann dir vorstellen, wenn ich meine.
Das waren die beiden Dänen, die ich nie auf der Liste hatte, wo ich dann völlig fertig war, dass die gewonnen haben. Stimmt's?
Ja, das waren die Olsen Brothers mit Fly und The Wings of Love. Und die durften auch auftreten.
Oha.
Beim Finale, aber nicht in der Sendung, sondern im Vorprogramm.
Und Als Warm-up.
Ich habe mich zuerst gefreut, habe gedacht, ach, das muss doch schön für die sein. Da habe ich mir gedacht, aber irgendwie ist es ja auch frustrierend. In der Sendung sind andere Eurovision-Gewinner aufgetreten, wie Alexander Rybak oder Lordi oder so. Und die durften nur in sein im Vorprogramm
auftreten. Ja, aber dafür durften sie richtig spielen, oder? Die anderen durften ja nur mal kurz so ein paar Sekunden ins Bild.
Ja, okay. Aber jetzt apropos Globen und apropos... eben Shows. Wie kam bei euch denn jetzt die Show so an? Jetzt mal von den Titeln abgesehen.
Überwältigend. Also ein Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes an Licht und Sound und die Präsentation von den beiden Hosts, von den beiden Gastgebern und Gastgeberinnen.
Ja, es ist so gigantisch, da denke ich mir, wo soll das hinführen? Was soll nächstes Jahr kommen? Das muss doch mal wieder auf ein Level runterkommen, wo es auch mal ohne geht.
Nächstes
Jahr. Wo ist die Musik wieder im Vordergrund steht.
Nächstes Jahr wird es irgendein zerbombter Flughafen sein, auf dem das Ganze stattfindet.
Ja, dann hat sich das ja von alleine geregelt.
Du redest jetzt von Kiew,
oder? Ich rede von der Ukraine, ja.
Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ganz kurz, was dieses Jahr halt besonders war, ist, dass es die Fans wieder ein bisschen mehr integriert wurden. Es ist ja oft so, dass es die Delegationen gibt und dass es eben die Fangruppen gibt und die einen feiern da, die anderen feiern dort. Und diesmal durften die Fans zum Beispiel auch in diesen Euroclub rein. Der Euroclub ist eigentlich da, wo die Delegation, die Presse und so weiter feiern. Und hier konnte man sich Akkreditierungen für diesen Euroclub auch kaufen, wenn man in einem Fanclub war. Und das war einfach schön, weil man dann ein bisschen auch einen besseren Kontakt zu den Leuten irgendwie hatte.
Aber du hast ja eben nochmal die Show angesprochen. Du warst ja vor Ort. Was mich mal interessieren würde, ist, wie dieser Trick von Moskau funktioniert hat. Also der schwebte ja regelrecht.
Wie kam der an der Wand hoch? Hatte er den Beinamen Gecko?
Oder lag das Ganze und er
nein,
gerätselt daheim?
Nein, das war eine Wand, ganz normal. Mhm. Die war bespannt mit einem Stoff, so einem Trikotstoff oder wie man es nennen will. Und da konnten von hinten dann Elemente rausgeschoben werden. Mhm. Und dadurch, dass die auch drauf projiziert wurde, haben die sich also in dieses Bühnenbild wieder integriert. Mhm. Also da waren dann wirklich so Stufen, die sind da rausgekommen.
Ja,
wow. Und auf denen ist er dann da hochgestiegen. Und als er da an der Wand hing, ist er im Prinzip nur auf so einem Teil gesessen.
Mhm. Angesichts der überhaupt sehr unterschiedlichen Bühnenbilder, die es immer gab, macht das wirklich jedes Land für sich und bringt irgendwelche Vorgaben, was prinzipiell möglich ist? Weil Russland war ja was völlig anderes wie jetzt ja eben zum Beispiel Schweden oder ähnliches.
Also das wird einfach zusammen erarbeitet. Also das Organisationskomitee vor Ort, also die Produktionsfirma und das schwedische Fernsehen sprechen das halt einfach mit den Leuten durch, was geht und was nicht geht.
Ich habe gelesen, dass Pyrotechnik selber bezahlt werden musste. Das war nicht im All-Inclusive-Paket mit drin.
Okay. Aber es muss schon jedes Land seine eigenen kreativen Ideen da reinbringen, weil das Bühnenbild von Russland war ja zum Beispiel sehr viel überwältigender als manch andere. Also allein hat er sich auch schon Punkte gegeben eigentlich.
Mit Sicherheit.
Inwieweit die sich haben beraten lassen oder Ideen gekriegt haben, aber im Prinzip ist erstmal jedes Land für sich selber verantwortlich. Ich meine, die Deutschen haben ja im Prinzip auch das Bühnenbild wieder mitgebracht, was schon im Vorentscheid war. Dieter lacht, weil ihm hat es halt einfach nicht gefallen.
Ja, also hör mal, also ich arbeite beruflich mit Lasern, ja. Das ist doch mal einfach lächerlich.
Ich fand es schön, ich fand es sehr romantisch mit dem Mond und alles. Ich war ganz schön weg.
Apropos Euroclub, jetzt noch was für den Dieter, fällt mir nur noch gerade ein. Da war auch die große OGAE-Party, das ist eine der Party, die auch immer jedes Jahr stattfindet, dann bei den Eurovision-Touren. Und da ist unser kleiner Roberto wieder aufgetreten. Erinnerst du dich noch an Roberto?
Der kleine Italiener.
Nein, Belgier
war es, Entschuldigung.
Da ist ein Mann geworden.
Echt? Das freut mich für ihn.
Der ist älter geworden und älter geworden ist auch Lys Assia, die war auch dabei.
Die ist aber kein Mann geworden.
Nein, aber mit 92 ist sie da auch rumgesprungen, ja. Zwischen den jungen Leuten und der Disco. Also man muss sagen, die Stimmung war genial. Ihr werdet nachher noch ein bisschen was vom roten Teppich hören. Mhm.
War die erste Gewinnerin vom ESC oder
was?
Lys Assia.
Lys Assia, genau. Ja. Die hat den allerersten Eurovision Song Contest gewonnen unter vielleicht etwas dubiosen Umständen.
Wieso?
Der Gastwertung oder
was? Ja, weil ich glaube, die Holländer waren es, die selber nicht abstimmen konnten und die haben die Schweiz gebeten, für sie mit abzustimmen und die Schweiz hat am Schluss gewonnen. Und die Ergebnisse wurden vernichtet, also die Auswertung und die weiteren Platzierungen auch nicht bekannt gegeben. Also,
gibt es etwa Betrug beim ESC?
Nein. Aber lasst uns mal weitermachen.
Vielleicht gibt es jetzt, wo es so heikel wurde.
Genau, jetzt, wo es so heikel wurde.
Putin schaltet gerade ein.
Genau. Ich würde einfach mal die fünf Bestplatzierten einfach mal durchgehen, dass wir über die nochmal sprechen, ob die verdient so weit vorne waren. Und da fangen wir doch einfach mal mit dem Gastgeber an. Der Gastgeber, nämlich Schweden, hat es auf Platz 5 geschafft, was viele auch nicht gedacht haben. Und man hat ja immer Panik, wenn man einen Eurovision Song Contest ausrichtet. Will man sich nicht blamieren, aber will nicht unbedingt wieder gewinnen, weil man muss erstmal wieder die Portokasse auffüllen, bevor man so eine Veranstaltung machen kann. Also hören wir einfach nochmal Franz, den 17-Jährigen, ich glaube, das war der Jüngste, bin mir nicht sicher, aber mit If I Were Sorry. Long time. Und was ihr gehört habt, sexy and I know it. Wer da wirklich begrüßt wurde, das war Henrik von Zweigberg. Das war eigentlich der größte Star in der Halle. Es waren also nicht Måns Zelmerlöw oder Petra Mede oder irgendeiner von Künstlern, sondern nein, dieser Henrik von Zweigberg, der Fernsehzuschauer, wird noch nie was von dem gehört haben, weil das ist der Floormanager. Das heißt, der schmeißt den ganzen Laden, den ganzen Abend eigentlich. Also beim Film würde man es Aufnahmeleiter oder so nennen. Und der hat so einen Kultstatus. Der hat schon in Malmö, in Kopenhagen, in Moskau, in Schweden auch die ganzen Melodiefestivalen macht der immer eben die Aufnahmeleitung quasi so. Und da ist wirklich ein Star, weil er so gute Laune auch vor, also das ist halt immer auch dann vor der Sendung, so gute Laune verbreitet, den kennt inzwischen jeder. Und wenn man zum Eurovision Song Contest geht, in die Halle kommt und sieht, ach, er ist wieder da, dann ist die Stimmung gleich. Also es war genial, da wurde also auch immer so mit der Musik begrüßt. Also die Schweden haben es halt einfach irgendwie, was das betrifft, wirklich drauf. Also wie gesagt, die Teams werden auch ausgeliehen in andere Länder, um das zu machen. Also das jetzt nochmal im Nachgang zum schwedischen Beitrag. Schweden ist einfach ein verrücktes Eurovision-Land.
Ein Eurovision-verrücktes Land.
Was habe ich gesagt?
Ein verrücktes Eurovision-Land.
Ah, ja, beides. Ja, wie auch immer. Schweden, 5. Platz. Zufrieden?
War verdient? Meine Nummer 1.
Ich hätte es gerne.
Also bist du unzufrieden, dass sie nur auf dem 5. sind, oder?
Also ich fand es deswegen schön, weil es sehr untypisch war. Ich fand es eigentlich fast diesmal ein bisschen zu viel Glamour und zu viel alles junge Leute. Der war jetzt auch jung, aber so typisch auf schön getrimmt und alles mögliche. Mir hat es fast schon ein bisschen zu gestört. Es war ja auch kein, in der Endentscheidung zumindest kein älterer mal irgendwie mal mit dabei. Und der stach ein bisschen raus. War zwar der Jüngste, aber im Endeffekt...
Ja, war ein bisschen stark geschminkt, aber ansonsten war es echt eine ganz sympathische Nummer.
Keine große Bühnenshow. Ich denke mal, die Hautunreinheiten mussten überdeckt werden, okay, dem
das,
Alter.
Das nennt man nicht geschminkt, sondern Anti-Pickel. Ja.
Aber ich fand es halt immer frisch und normal, was er gesungen hat. Also den könnte ich mir irgendeiner Bar irgendwo sehe ich den auch oben singen. Und es wird genauso passen und genauso emotional sein.
Das ist ein schönes Beispiel für das, was ich vorhin sagte. Unser deutscher Beitrag war unglaubwürdig und der stellt sich da vorne hin mit einem spitzbübischen Grinsen, präsentiert da völlig schlicht diesen
ganz
Song.
Ganz ohne Show.
Ganz ohne Brimborium, aber glaubwürdig.
Ja.
Und das habe ich dem abgenommen, dieses eigentlich, es tut mir ja so leid, aber eigentlich nicht. Ne? Also das war einfach eine Nummer, die war in sich stimmig. Die war nicht so unausgegoren. Das ist auch etwas, was mir an Russland nicht zugesagt hat. Das war bombastisch, ganz klar, aber trotzdem passte das irgendwie nicht so wirklich zusammen. Das waren so Versatzstücke.
Ja, das ist eine Show à la Hollywood. Aus Hollywood wäre man jetzt gar nicht überrascht, wenn das von da
käme. Der ist da auch auf die Wand da hochgeklettert, ganz vorsichtig. Ja, oh, hat er jetzt den Tritt und so. Also das war nicht flüssig. Das war auch gesanglich war der unheimlich angestrengt. Also ich fand es gar nicht mal so den Brüller. Mir hat das Ding, bevor ich die Show gesehen habe, sogar besser gefallen.
Okay, also jetzt hatten wir Schweden. Da sind wir schon zu Russland vorgeeilt. Aber dazwischen hatten wir ja noch jemanden, nämlich die Chipmunks, Poli Genova oder Genova aus Bulgarien, die ich finde überraschend. Also ich fand, das war also auf den Partys war das auch schon immer der Knaller. Love was a crime und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Ja, lass mich mal hören, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich auch nicht mehr richtig.
Petra Mede, eine der beiden Moderatoren, beziehungsweise die Moderatorin. Warum haben euch denn die Moderatoren gefallen?
Genial.
Also ich war ein bisschen irritiert. Also ich habe beim Zugucken, fand die nicht so zusammenpassend so richtig, aber ich höre von allen anderen, dass sie so toll, die beiden so toll fanden. Also ich persönlich, mich haben sie nicht so mitgerissen. Also ich fand die sehr unterschiedlich und es hat sich für mich nicht so ergänzt. Ja, aber ich weiß nicht, wie es dann vor Ort ist, wenn man es in der Originalsprache und alles so dann
hört. Die haben ja dieses Mutter-Sohn oder die Erfahrene und der kleine Bub, das haben sie ja gespielt. Also das haben sie ja wirklich immer wieder
durchgezogen,
eingebaut. Das war Absicht so, wie er dann, wenn er zum Beispiel gesagt hat, ja, er hat schon immer mal geträumt, Karriere zu machen bei Eurovision, da hat sie gesagt, ja, das hast du erst geschafft, weil du darfst mit mir auf der Bühne sein und solche Sprüche kamen halt immer wieder. Also ich finde, das hat eigentlich gerade gut zusammengepasst und wenn man es vergleicht mit letztem Jahr, ich meine, die drei Österreicherinnen da,
das sah ich leider nicht.
Das war ja sehr, 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 sehr steif.
Steif, ja.
Also, und vor allem haben sie auch einige lustige Witze gemacht, die eben auch so ein bisschen Homosexualität angesprochen haben, also positiv angesprochen haben. Das hat Petra Mede schon damals in Malmö gemacht. Dem hat den Job ja schon zum zweiten Mal. Also von daher, ich fand die wieder genial. Also Petra sowieso genial. Und die haben halt ganz gut zusammengepasst. Aber das sieht man mal, wie unterschiedlich.
Ja, also mich rum hat es auch angefallen. Aber ich fand die beiden nicht so passend für mich so.
Publikumslieblinge, ne? Oder? Die Halle hat auch getobt.
Die Halle hat auf jeden Fall getobt, ja. Mons konnte auch mal ernster sein, wir haben mit dem Bulgarien-Beitrag gehört, Love is a crime. Da hat er auch danach gemeint, ja, Love is a crime in many parts of the world.
Ein Seitenblick an gewisse Staaten.
Genau. Und Mons war auch zweimal fast, also einmal eigentlich komplett nackt, außer
dem Stofftier.
Außer dem Stofftier vorm Gemächt.
Das war im Vorentscheid, war das.
Im Semifinale. Okay, also sind wir jetzt beim vierten Platz vorbei. Jetzt kommt der dritte, da hat Dieter sich ja vorhin schon ausgelassen über den russischen Beitrag, wie steril das alles gewesen ist. Und teilen diese Meinung die anderen, oder?
Also bei mir ist die Show hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Das Lied habe ich schon gar nicht mehr im Kopf.
Da werden wir nachher mal reinhören müssen.
Ja. Also ich fand eigentlich den Typen sehr sympathisch. Ich fand das Lied eigentlich auch ganz in Ordnung und fand ganz gut. Ich fand die Show sehr, sehr gut. Also mir hat es eigentlich dazu gefallen. Als es da den ganzen Hickhack hinterher gab, dass die Russen so beleidigt waren, hat mir das nicht mehr so gut gefallen, aber aufgrund dessen. Aber ich fand währenddessen, mir waren sie auch, glaube ich, 10 Punkte gegeben oder 12, nicht sogar 12, weil ich war sehr angetan von denen. Okay. Und von der Nummer her und von dem Lied und der Gesamtperformance hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Also ich habe jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, Sergei, auch am roten Teppich erlebt und da hat er einen total sympathischen Eindruck gemacht und man hat natürlich den Russen den Vorwurf gemacht, ja, sie hätten da jetzt viel Geld investiert, sie hätten das jetzt mit großem Aufwand betrieben, weil sie unbedingt gewinnen wollen und da sage ich mir, hallo, da sind 42 Länder angereist.
41 wollten gewinnen. Deutschland konnte nicht gewinnen.
Wenn der NDR das abmachen würde, wäre man ja auch nicht böse.
Ja, also da fährt ja jeder hin, um gewinnen zu wollen. Also einem Land einen Vorwurf zu machen, sie würden so viel investieren, damit sie gewinnen. Ich meine, hallo, das ist Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen möchte ich auch mal ganz kurz reinhören. Also wir müssen mal genau hinhören, weil es war laut am roten Teppich, was er genau eben zu diesem Vorwurf mit dem Gewinnen und so weiter sagt und wie er zu dem Motto Come Together steht.
I think everybody wants to win here. That's what the song contest is about the competition. So everybody here to win, and I think everybody has a chance to win. Look, a good message that this Eurovision has come together, and look, we're all friends. We're all here, like all contestants are friends. No, it's good. Let's come together. Let's get even closer.
Ja, das war jetzt Australien noch im Nachgang. Platz 2. Und viele wundern sich immer noch, warum Australien dabei ist.
Ja, ich auch, ja. Was wäre eigentlich passiert, wenn sie gewonnen hätten? Dieter, du hast von der Theorie gehört?
Ja, die Theorie besagt, dass ich irgendwo gelesen habe, dann hätte entweder Deutschland oder in Barcelona die
also auf jeden Fall in Europa.
In Europa hätte es auf jeden Fall stattgefunden.
Wäre schön, wenn es in Deutschland stattgefunden hätte. Da hätte man gesagt, sechsmal ist der Platz, aber ja. Der nächste ESC ist also bei uns.
Ehrlich gesagt, ich bin dafür, dass Australien weiterhin regelmäßig mitmachen darf, weil es lohnt sich.
Gut, im letzten Jahr hieß es, es wäre eine einmalige Sache wegen dem Jubiläum. Dann hat man sie dieses Jahr doch wieder mitmachen lassen. Und
warum eigentlich?
Weil es ist halt so eine große Fangemeinde und sie sind Mitglied in der EBU.
Ja, dann
es heißt ja nicht Eurovision Song Contest, sondern Song Contest, sondern Eurovision Song Contest. Und Eurovision, das ist die EBU und da können auch andere.
Da kann Marokko auch mitmachen, wenn es will.
Es will aber nicht Marokko. macht nicht mit, weil Israel mitmacht und
genau.
Islamisches Land.
Aber das ist ja dann deren Problem.
Ja. Okay, und wenn wir gerade bei Australien sind, also man hat sich nicht festgelegt, ob die nächstes Jahr wieder mitmachen. Ich vermute mal, sie machen wieder mit, aber da halt ist es immer so bedeckt.
Was war das? Fünfter Platz letztes Jahr, zweiter Platz dieses Jahr.
Dann haben wir zwei Pferde im Stall, um einen ESC nach Freiburg. Nach Deutschland zu holen. Nach Freiburg nicht, aber nach Deutschland.
Und einen Grund ist auch der, dass der Dame Im, der australischen Sängerin, die einen ganz besonderen Favoriten hatten. Und allein deswegen müssen wir sie ja gern haben.
Very, very popular in Lithuania.
Thank you for all the support. I hope you like my song.
Famous artist.
By the way, I love a German's entry.
And of course, among
Eurovision
fans.
She's so adorable, Jamie Lee. I hope she does really well. And yeah, hope you enjoy the whole Eurovision experience.
It was in Baku.
It's very special, and it's a big honor. And also, you know, for Europe to have invited Australia, we feel very thankful.
Yeah.
Also ihre Begeisterung für Manga-Mädel mag ihrer Herkunft geschuldet sein, oder?
Ja, sie ist ja Südkoreanerin.
Genau. Ursprünglich. Das ist die Einzige, die das wahrscheinlich verstanden hat, was da auf der Bühne abging.
Okay, jetzt waren wir bei Platz 2 und jetzt kommt Trommelwirbel.
Tada!
Das Siegerlied Ukraine.
Buh.
Und damit würde ich sagen, ist die Illusion des unpolitischen ESC
komplett
dahin. Oder?
Ja. Komplett vom Maidan.
Also das ist die EBU betont ja immer, wie unpolitisch alles sein muss. Die Lieder dürfen nicht politisch sein und so weiter. Und dann widersprechen sie sich selber, weil wir hatten zum Beispiel im ersten Semi im Pausen-Act sind die sogenannten Grey People aufgetreten. Das war eine Tanzperformance, wo es um die Flüchtlingsproblematik geht. Komplett unpolitisch natürlich. Die ganzen Bemerkungen der Moderatoren. unpolitisch. Wenn man sich für LGBT einsetzt, unpolitisch. Wenn Conchita Wurst gewinnt, unpolitisch. Also ich glaube, spätestens jetzt müsste jeder geblickt haben. Das ist eine Illusion. Also entweder blickt man es nicht oder man ist so naiv bei der EBU, dass das hier schon längst so ist.
Oder? Nur bei der Punktevergabe, da war es mal dieses Jahr nicht politisch. Die haben eigentlich alle ganz brav ihre Punkte aufgesagt und
ach so, du meinst
keine Einsprüche.
Ja, es gab doch aber noch diesen Bergkarabach-Fahnen-Skandal.
Skandal, ja, ja. Das war die Armenierin, hat ja eine Fahne von Bergkarabach
im Green Room geschwenkt.
Genau. Ja. Und das fand ich auch lustig, das hat wohl keiner gesehen außer mir, ich weiß nicht, ich habe es aber nirgends in der Presse gefunden. Beim Finale, als ich draußen vor der Halle stand und angestanden bin, ist am Himmel ein Flugzeug geflogen, was so ein Werbetransparent hinter sich hergezogen hat. Und da stand Karabach, Loves und dann der Name der armenischen Sängerin. Also
Das wurde vielleicht von der wohlwollenden Presse totgeschwiegen.
Ich weiß nicht, aber dann sind wir hier die Investigativen, die das jetzt bekannt geben.
Aber immer eine blöde Frage, gibt es eigentlich auch einen Talkarabach oder einen Talkarafluss oder sowas? Ja, wenn es einen Bergkarabach gibt.
Ich glaube, da machen wir mal eine Extrasendung.
Ja, ja, okay, ja, so ein kleiner Geologie-Grundkurs.
Und dass gerade von den Ukrainern politische Songs kommen, dürfte auch nichts Neues sein, weil die hatten 2005, also die vier hatten es ja gewonnen und 2005 hat es auch in Kiew stattgefunden. Und da ist ja mit Green Jolly eine Gruppe aufgetreten, die auch politisch sehr aktiv ist. Und ich spiele einfach das Lied nochmal an, falls ihr euch niemand daran erinnert. Ich meine, man muss den mal einen Text verstehen und muss schon merken, dass es ein politisches Lied sein muss. Rasum naspa hato, das heißt auf Deutsch, gemeinsam sind mir viele, und da ging es eben um die Orangen Revolution und die bekannt gewordenen Wahlfälschungen. Also
total unpolitisch.
Total unpolitisch. Und selbst Ukraine hat noch ein anderes Beispiel geliefert, wo böse Zungen dann auch behauptet haben, da steckt was drin, was nicht drin stecken darf.
Jeder, der es hören wollte, konnte es hören, dass Laschatum bei Russia goodbye heißen kann.
Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Völlig unpolitisch.
Völlig unpolitisch. Ja, Ukraine hat gewonnen, Russland ist am Kochen.
Ja, sag mal so, ich meine, konsequent wäre natürlich jetzt sozusagen dieses inkorporierte Gebiet, um die Krim rum noch ein bisschen zu erweitern, dann haben sie auch gewonnen.
Ja, du meinst, der Eurovision Song Contest wird nächstes Jahr gar nicht in der Ukraine stattfinden, weil es dann keine Ukraine mehr gibt.
In der Russischen Republik regt Ukraine.
Ja, also die Russen haben sich eben aufgeregt, dass das ja die Jurys Russland den Sieg gestohlen hätten, witzigerweise, sie legen wohl mehr einen Schwerpunkt auf Televoting, und beim Televoting haben witzigerweise aber die Russen den Ukrainern 10 Punkte gegeben. Also irgendwie ist die Argumentationskette etwas brüchig.
Wie immer bei solchen Verschwörungstheorien.
Ja, und das Lied ist natürlich hoch dramatisch.
Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin jetzt gespannt. Wir spielen das jetzt ja gleich nochmal an. Ich möchte jetzt da nochmal genau hinhören, weil ich habe mich eigentlich innerlich immer dagegen gesträubt, weil ich es ganz, ganz furchtbar finde. Aber ich habe gelesen, es soll einen englischen Text haben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, das wäre ukrainisch. Ich habe kein Wort verstanden.
Krim, es war englisch und krim-tatarisch.
Ah, okay. Das ist kein Wunder. Mein krim-tatarisch ist ein wenig eingerostet.
Aber das Englisch vielleicht. Aber vorher, ich musste mal ganz genau hinhören, weil es werde ich nochmal was vom Red Carpet bringen, und weil die Frau beim Reden fast geweint hat, als sie von dem Lied erzählt hat, kann man es noch schlechter verstehen, wie wir die anderen Sachen vorhin schon verstehen konnten. Aber ich finde, es gibt trotzdem die Stimmung vor Ort.
Jetzt auf der Krim?
Nein, ja, das auch, aber am roten Teppich. Okay.
I think about my great-grandmother, Nazım Khan, because she was so strong woman. She went through all difficulties in her life. She lost her daughter during this deportation. She had 5 children, and she inspired me so much on this song. That's why I sing it. And it's much more important for me to stay in her heart than took some place. The big problem on the stage is me. They're also not to be so
for the public out of the suburbs and
calm down a little bit. So
sie erzählt da von ihrer Mutter, die eben da deportiert wurde. 1944.
Großmutter.
Urgang war es ja. Und genau davon handelt das Lied. Das heißt, sie prangert nicht direkt jetzt diese Deportation an, sondern erzählt die Geschichte ihrer Vorfahrin, die eben davon betroffen war.
Das war der Trick an der ganzen Sache.
Und das war der Trick an der Sache. Kann man sich darüber streiten, ob das ein würdiger Gewinner ist. Mir gefällt das Lied gar nicht rein musikalisch, aber ich meine, das ist halt einfach Geschmackssache.
Das gefiel mir witzigerweise ganz gut. Also ich fand es nämlich gerade gut, dass man nicht so ein Gehopse war, sondern eigentlich ist ja eher dramatisch. Ich mag aber auch ehrlich gesagt lieber so dramatische Lieder. Ja. Das gefiel mir ganz gut. Das war so eine Klangart, die man beim ESC nicht so oft hört.
Ja, also, Gejaule hörte man in den letzten Jahren häufiger.
Also ich sehe es halt so. Ich sehe es halt so. Für mich ist der Eurovision Song Contest kein Kunstwettbewerb, wo das qualitativ beste Lied gewinnen muss, sondern dass das den meisten Leuten gefällt. Ob das jetzt Pop ist oder Rock oder das sei mal dahingestellt.
Also bei Lordi damals zum Beispiel konnte ich es auch nicht verstehen. Ne? Aber das war halt eben ein Ding, das hat die Leute fasziniert.
Okay, also jetzt gebe ich euch nochmal Gelegenheit, letztes Resümee zu geben, bevor wir nochmal Dieter seinen Kurs in Krim-Tatarisch geben.
Krim-Tatarisch von Jammerlappen, oder wie hieß die?
Jammerlappen.
Ach, Entschuldigung.
Und eben auch auf Englisch, mal genau hinhören. Ja. Oder? Zufrieden mit dem Ergebnis?
Ich sag ja, Platz 5 ist mein Platz 1.
Okay, und Platz 1 wäre
mein Herzen. Ach, den können wir aber unterbringen.
Okay, also hören wir jetzt nochmal Jamala mit 1944.
Das war der rosarote Kaffeeklatsch. Kaffee Okaka. Wir bedanken uns bei unserem Studiogast Udo.
Ja, super. Hat Spaß gemacht. War mein erstes Mal.
Ja, es muss nicht das letzte Mal bleiben.
Ja, und euch da draußen natürlich auch an den Empfangsgeräten danken wir fürs Zuhören und Mitchatten.
Die gesamte Sendung gibt es ab morgen für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreieckland. Zu finden auf www.rdl.de, ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
Live hört ihr uns wieder am übernächsten Donnerstag zu Oh Happy Gay Musik und mehr. Nächste Woche begrüßen euch hier ja unsere Kollegen von Radio Rainbow Stars.
Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Bälle.
Und das letzte Wort hat wie immer der Oliver.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern. Und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.